möchte zum Anfang noch ganz ein kurzes Gebet sprechen, das wir vorhin gerade gesungen haben. Ja, danke, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Einmal habe ich gesagt, die kürzeste Evangelisationsbotschaft geht in fünf Worte, ein Satz mit fünf Worten. Gott liebt dich trotz dir. Und das gilt auch für mich. Gott liebt uns, trotz uns. Und das führt uns jetzt gerade auch zum Thema von der heutigen Predigt. Eine Quelle gegen Sünde und Unreinheit. Es ist fantastisch, dass es die Quelle gibt. Ich lese gerade den ganzen Vers. An jenem Tag wird für das Haus David und für die Einwohner von Jerusalem ein Quell eröffnet sein gegen Sünde und Unreinheit. Die, die das letzte Mal bei der Predigt über Sacharja 12 dabei waren, wissen, dass ich diesen Vers bereits zitiert habe, der erste da vom 13. Kapitel jetzt. Weil der derart schön und eindrücklich ist und eben wie der Sacharja ist, Ermahnung und Trost für die Endzeit. Und da haben wir Trost. Es gibt eine Quelle für Vergebung. Die sprudelt schon jetzt für alle Wiedergeborenen. Auch dank Sacharja 12, 10, wo es heisst, aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen. Sie werden den erkennen, was sie durchbohrt haben. Endlich, leider nur das letzte Drittel. Zwei Drittel der Juden werden noch umkommen. Und das letzte Drittel wird der Messias erkennen. Und dann wird für sie der Quell auch sprudeln. Für die Juden, die sich bereits bekehren, die wiedergeboren sind, sprudelt es bereits. Für uns auch. Der Geist der Gnade und vom Gebet ist über uns ausgegossen worden. Und im Schweizer Psalm heisst es ja, betet, freie Schweizer, betet. Und wir sollten uns unbedingt daran halten, dass wir beten. Kapitel 12 war ziemlich hart über die Trübsalszeit, Ende der Trübsal, Harmagedon, eine furchtbare Schlacht. Und jetzt heisst es aber dann, wenn ihnen die Augen aufgehen über das, was der Messias für sie gemacht hat, dann wird die Quelle sprudeln für alle dort gegen Sünde und Unreinheit. Und da mache ich jetzt gerade schnell einen Gump und gehe gerade zum letzten Vers in diesem 13. Kapitel. Ihr wisst ja, in diesen Kapiteln von Sacharja ist immer der letzte Vers mein Lieblingsvers. Es wird meinen Namen anrufen, es, mein Volk. Endlich. Jetzt werden sie meinen Namen anrufen und ich will ihnen antworten. Ich will sagen, das ist mein Volk. Und es wird sagen, der Herr ist mein Gott. Auch, dass wir das in der Schweiz ein bisschen vermehrt könnten sagen, noch mehr Leute von unserem Volk könnten sagen, der Herr ist mein Gott. Und dass wir uns das zu Herzen nehmen, wir wollen seinen Namen anrufen. Ich mache vielleicht kurz Werbung für die Gebetsstunden, aber für da daheim im geschlossenen Kämmerli. Beten, selbstverständlich, das ist genau gleich gut. Aber wo zwei oder drei zusammen sind, es werden immer drei Orte angezeigt, wo Gebetsstunde ist. Es gibt sogar noch ein viertes, es gibt wie immer irgendwo etwas Geheimes. Oder? In Konufingen gibt es auch noch eine Gebetsstunde, da sind wir immer sieben Leute. Bei dir stehen sie daheim in der Stube, alle 14 Tage. Und das ist auch ganz schön, eben sich einfinden, für zusammen zu beten. Für einen Namen vom Herrn anzurufen. Und wenn man es gemeinsam macht, dann verbindet das. Das gibt etwas ganz Gutes und etwas ganz Schönes. Und warum sollen wir ihn anrufen? Ich will ihnen antworten. Jetzt haben wir da mit dem halt manchmal, wie wir Menschen sind, ein kleines Problem. Wir sind, wahrscheinlich bin ich nicht der einzige Mensch, der ungeduldig ist ab und zu. Aber wenn man auf eine Antwort wartet, dann kann es schwierig werden, oder? Oder wenn eine andere Antwort kommt, wieder als man gerne hat. Das ist im ganzen Leben so. Und wenn es von Gott her kommt, dann, ui, ja, wie machen wir es jetzt? Okay, wir gehen mal in diesen Text rein. Ich lese zuerst die ersten sechs Verse. Der zweite Teil dann in einem zweiten Abschnitt. An jenem Tag wird für das Haus David und für die Einwohner von Jerusalem ein Quell eröffnet sein gegen Sünde und Unreinheit. Und es soll geschehen an jenem Tag, spricht der Herr der Heerscharen. Da will ich die Namen der Götzen aus dem Land ausrotten, dass sie nicht mehr erwähnt werden. Auch die Propheten und den Geist der Unreinheit will ich aus dem Land vertreiben. Und es wird geschehen, wenn einer immer noch weissagen wird, dann werden sein Vater und seine Mutter, seine eigenen Eltern, zu ihm sagen, du sollst nicht am Leben bleiben, denn du hast Lügen geredet im Namen des Herrn. Und sein Vater und seine Mutter, seine eigenen Eltern, werden ihn durchbohren, weil er geweissagt hat. Und es wird geschehen an jenem Tag, da werden sich die Propheten schämen, jeder über sein Gesicht, wenn er weissagt, und sie werden keinen Mantel aus Ziegenhaar mehr anziehen, um zu täuschen. Und er wird sagen, ich bin kein Prophet. Ich bin ein Mann, der sein Land bebaut, denn ein Mensch hat mich als Sklave gekauft seit meiner Jugend. Und er wird zu ihm sagen, was sind das für Wunden zwischen deinen Händen? Und er wird antworten, die hat man mir geschlagen im Haus meiner Lieben. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, wenn man so einen Text liest. Ich habe gedacht, warum hat jetzt der Sacharja zwischen dem 12. und dem 14. noch so ein kompliziertes Kapitel müssen zwischen tun? Aber eigentlich ist es doch einfacher, als es vielleicht auf den ersten Blick erscheint. An jenem Tag, so fängt es an. Der Tag, den erwarten wir, der kommt. Das wird die Trübsalszeit sein, von mir aus gesehen, vor allem gegen Ende der Trübsalszeit und dann, wenn Jesus wiederkommt. Das ist sein Tag. Jesus kommt wieder. Und an diesem Tag wird die Quelle eröffnet sein gegen Sünde und Unreinheit. Die Zeit der Gericht, der Trübsalszeit ist vorbei. Es ist das Ende dieser schrecklichen Zeit. Der Friedefürst kommt. Aber bevor er kommt, muss die Sünde ausgerottet werden. Und das ist etwas, was mich hier sehr getroffen hat in diesem Kapitel. Die ersten zwei Verse, der erste oder letzte Vers, die sind so positiv, so schön. Richtiger Trost. Aber das zwischen, das spekulhärt. Und eigentlich zeigt uns das Kapitel, wie schlimm das Sünd ist. Das hat uns der Sacharja auch schon gezeigt. Sünd muss wegda werden. Sünd kann nicht bleiben, darf nicht bleiben, geht nicht. Wenn Jesus kommt, muss die Sünd weg. Die muss ausgerottet werden. Das steht da noch von den falschen Götzen. Und plötzlich habe ich mir gedacht, gibt es jetzt in meinem Leben auch noch irgendwo einen Götz? Etwas, das mir eigentlich sehr lieb ist, wo ich Zeit dafür aufwende, wo ich aber genau weiss, vor Gott ist das nicht ganz richtig. Das sollte ich eigentlich noch ausrotten. Von dem sollte ich mich jetzt noch distanzieren. Aber vielleicht ist es mir noch zu lieb. Oder vielleicht ist es einfach so eine starke Versuchung, die mich ab und zu einfach umlegt. Kann sein, aber ich will wieder aufstehen und mit Gott weitergehen. Aber das muss weggetan werden, auch der Geist der Unreinheit, wo die Propheten eben antreibt, für Falsches zu sagen. Übrigens, wegen Götzen. Was ist denn überhaupt ein Götz? Die beste Definition habe ich gelesen im Kommentar von Dr. Fritz Laubach. Der hat da ganz sehr gut geschrieben, was Götze sind. Der hat geschrieben, mit der sichtbaren Darstellung in einem Abbild, eben ein Götz, ist jetzt das eine Statue oder ein Bild, möchte der Mensch Gott greifbar. Er möchte ihn für sich verfügbar machen. Der Mensch möchte Gott in die Hand bekommen. Götzendienst ist immer Vertrauen in das Verfügbare. Habe ich gefunden, das ist jetzt wahnsinnig gut formuliert. Hat übrigens einen anderen auch noch gefunden, der Benedikt Peters. In dem seinem Kommentar über Sacharja zitiert er das auch. Und weil er eben ein ehrlicher Mann ist, sagt er, das ist ein Zitat von Dr. Fritz Laubach. Ja, wir wetten, dass Gott für uns verfügbar ist, oder? Ich will zu einem Kranken gehen und sagen, komm, wir beten zusammen, er ist gesund. Weil ich habe die Gabe der Heilung. Und ich glaube fast, niemand hat die Gabe der Heilung. Die hat Gott. Er heilt, wer er will. Nicht das, was ich sage, was er machen soll. Gott ist souverän. Er kann die Heilung schenken. Er kann das schenken. Wenn man betet für einen Kranken, kann er Heilung schenken. Aber das ist nicht wegen mir. Oder wegen dem, der gerade betet. Das ist wegen Gott. Weil er es will, oder vielleicht will er es eben nicht. Und dann sind wir wieder bei diesem Problem vom Warten, vom Eingreifen Gottes. Was macht er jetzt, wenn wir beten, zum Beispiel um Heilung? Und es passiert nicht. Was bedeutet das für diesen Menschen? Wenn ich dem jetzt noch sage, auf alles suchen, du, ich hätte zwar die Gabe von der Heilung, aber du hast zu wenig Glauben, dann wird es schlimm. Dann, oh je, das wäre wirklich sündhaft. So etwas zu sagen. Wir müssen lernen, auf Gottes Eingreifen warten, auch wenn wir es nicht gerade sofort sehen. Wir müssen lernen, vertrauen, auch ohne eine Lösung zu sehen. Und ohne die Antwort gerade zu bekommen. Oder wir müssen auch lernen, vertrauen, wenn eine andere Antwort kommt. Wenn ich als junger Mensch irgendwo sage, der Beruf, den ich mache jetzt das Examen dafür, eine Eintrittsprüfung, und dann gehe ich durch, sagt er nicht durch. Jetzt hat Gott ein Nein gegeben. Dabei hätte ich das so gerne gemacht. Was jetzt? Denn Vertrauen ist nicht einfach. Und ich denke, wenn wir auf so etwas warten oder wenn es eben anders kommt, dann macht das etwas mit uns. Das schafft an mir. Und es kratzt an meinem Glauben und es tut und es schüttelt mich. Und ich denke, das ist ein Aspekt der Heiligung. Dann schafft Gott an uns. Und dann macht er etwas mit uns. Und irgendein bisschen später, vielleicht viel später, werden wir mal sehen, oh, es war besser, es ist nicht so gegangen, wie ich dann wollte. Ja, auf Gott vertrauen, das sollten wir machen können, weil Sünde ist sehr schlimm. So schlimm, dass der Vers kommt, den ich nicht sehr lange darüber reden will, der ist furchtbar. Es wird geschehen, wenn einer immer noch weissagen wird, falsch natürlich, dann werden sein Vater und seine Mutter, seine eigenen Eltern, zu ihm sagen, du sollst nicht am Leben bleiben, denn du hast Lügen geredet im Namen des Herrn. Und sein Vater und seine Mutter, seine eigenen Eltern, werden ihn durchbohren, weil er geweissagt hat. Ich weiss nicht, ob das so wie kommt. Dass Ältere ihren Sohn würden töten, Juden, geht vor allem hier um Juden, um das jüdische Volk, um jüdische Propheten. Aber einer hat es gemacht, he? Ein Vater. Gott hat seinen Sohn gegeben, für das er für uns durchbohrt wird. Da gibt es ganz einen tragischen Vers im Jesaja. 53, in dem Kapitel, wo das Opfer von Jesus so deutlich beschrieben wird, heisst es plötzlich im 10. Vers, aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Da habe ich gedacht, was hat jetzt da Gott gefallen? Es hat ihm nicht gefallen, dass Jesus leiden muss. Es hat ihm gefallen, dass Jesus das Opfer auf sich nimmt, um uns zu retten. Damit es für uns Rettung gibt. Denn Gott will retten. Der Vers 3 zeigt uns auch noch, dass die Menschen dann, wenn der Geist ausgossen wird und wenn die Quelle sprudelt, dass sie dann merken, wie schlimm das Sünde ist. Und sie halten die Sünde nicht mehr aus. Und sie sagen, wenn eines von unseren Kindern immer noch sündigt, das muss weg. Ob sie es dann töten oder ausstoßen, das sei dahingestellt. Aber man verträgt es nicht mehr, wenn noch im Namen vom Herr Lügen gerettet werden. Als Vers vom Herr. Sünde ist tatsächlich einfach schlimm. Die letzten drei Verse noch von diesem Abschnitt. Und es wird geschehen an jenem Tag, da werden sich die Propheten schämen. Jetzt packt es die auch, oder? Die Vergebung von Gott. Jetzt schämen sie sich plötzlich. Jeder über sein Gesicht, also die haben noch Gesichter. Und plötzlich merken sie, die kommen ja gar nicht vor Gott, die kommen von unten. Sie haben Lügengesichter. wenn er weissagt. Und sie werden keinen Mantel aus Ziegenhaar mehr anziehen, um zu täuschen und so zu tun, als wäre sie so gut wie der Elia oder der Elisa. Oder? Und er, der Prophet, wird sagen, ich bin kein Prophet. Ich bin ein Mann, der sein Land bebaut, denn ein Mensch hat mich als Sklave gekauft seit meiner Jugend. Und er wird zu ihm sagen, das ist vielleicht einer, den ich jetzt ausfrage, der hat doch den gesehen als Prophet. Wieso sagst du jetzt, du siehst kennen? Was sind denn das für Wunden zwischen deinen Händen? Und er wird antworten, die hat man mir geschlagen im Haus meiner Lieben. Hier die Verse, die sind ziemlich kontrovers ausgelegt worden. Einige sagen, Vers 6 ist bereits die Rede vom Messias von Jesus. Weil dem werden ja Wunden geschlagen im Haus der Lieben, also in seinem Volk, von seinen Angehörigen quasi. Ich kann dieser Auslegung nicht folgen. Das hier ist immer noch der falsche Prophet. Bis ans Ende vom Vers 6. Ab Vers 7 werden wir sehen, geht es um den Messias. Dort ist dann klar. Aber da im Vers 6 heisst, was sind das für Wunden? In meiner Bibel, in eurer vielleicht auch, steht in deinen Händen. Die, die eben denken, es handelt sich hier um Jesus und die Bibel übersetzen, die schreiben in deinen Händen. Aber das ist offenbar falsch. Hebräisch heisst es wirklich zwischen deinen Händen. Was hast du zwischen den Händen? Die Arme und die Brust. Und was haben die Propheten gemacht auf dem Karmelberg? Sie haben sich dort geritzt, bis Blut geflossen ist, um ihre Götze zu beeindrucken. Genützt hat es nichts. Aber das ist eine Show, die man abziehen kann, oder? Und darum wird der hier gefragt, der falsche Prophet, du hast doch auch eine Show abgezogen, was sind das für Wunden da? Und jetzt sagt er, nein, die hat man mir geschlagen im Haus von meiner Lieben und schon wieder gibt es eine Kontroverse bei der Auslegung. Weil die einen sagen, Moment, wenn der jetzt sagt, ich bin kein Prophet, dann hat er ja seine Sünden eingesehen, dann lügt er jetzt nicht mehr. Also sind es tatsächlich Wunden, die sie ihm daheim haben geschlagen, weil sie gesagt, du hast falsch prophezeit, wir schlagen dich. Und dann hat er gesagt, aber ich tue nicht mehr, ich habe mich bekehrt, es ist gut. Und dann haben sie halt aufgehört, einen Schlag. Also, ist es jetzt Jesus oder ist es noch ein falscher Prophet? Und sind das Wunder, lügt er jetzt oder lügt er nicht? Wisst ihr was, ist absolut unwichtig. Was ist wichtig? Was ist denn hier eigentlich wichtig? Wichtig ist, dass Sünde schlimm ist. Es gibt zwei Sachen. Es gibt Vergebung. Gegen Sünde und Unreinheit gibt es eine Quelle. Das ist mal die wichtigste Botschaft am Anfang des Kapitels. Du kannst Vergebung bekommen. Das gibt es. Aber ebenso wichtig ist die Botschaft und die Sünde muss ausgerottet werden. Die darf nicht bleiben. Unreinheit muss weg. Das ist übrigens für Jesus sehr teuer gewesen. Dass man uns die Sünden wegnehmen kann. Dass er unsere Sünden gesühnt hat. Das hat ein Leben gekostet und ein furchtbares Leiden. Ja, das hat es gemacht. Und wir dürfen Vergebung nicht auf die leichte Schulter nehmen. Machen wir manchmal aus lauter Gewohnheit. Gott vergibt ja. Ja, er vergibt ja. Aber er will, dass wir Sünden ernst nehmen. Dass wir es bekennen. Dass wir es erkennen überhaupt. Stimmt, ja, das ist eine Sünde. Ich muss das bekennen und ich muss mich davon distanzieren. Ich muss es ablegen. Ich muss es irgendwie loswerden. Das ist wichtig. Es gibt Vergebung. Und wir sollen sie in Anspruch nehmen. Unbedingt. Der Preis für die Vergebung war sehr, sehr hoch. Und das steht jetzt in der Fortsetzung des Kapitels. Ab Vers 7. Schwert. Erwache gegen meinen Hirten, gegen den Mann, der mein Gefährte ist, spricht der Herr der Heerscharen. Schlage den Hirten, und die Schafe werden sich zerstreuen, und ich will meine Hand den Geringen zuwenden. Und es soll geschehen, spricht der Herr, dass im ganzen Land 2/3 ausgerottet werden und umkommen. 1/3 aber soll darin übrig bleiben. Aber dieses letzte Drittel will ich ins Feuer bringen und es läutern, wie man Silber läutert. Und ich will es prüfen, wie man Gold prüft. Es wird meinen Namen anrufen und ich will ihm antworten. Ich will sagen, das ist mein Volk und es wird sagen, der Herr ist mein Gott. Jetzt geht es klar um den Messias. Es ist nicht mehr von Propheten geredet, sondern von einem Hirten. Gut, Kapitel 11 sehen wir auch falsche Hirten. Ja, sehr böse falsche Hirten gibt es auch. Aber hier redet der Herr der Heerscharen und er sagt, gegen meinen Hirten, gegen den Mann, der mein Gefährte ist, mein Nächster, meinesgleichen, eigentlich übersetzt. Da geht es um Jesus, um den Sohn Gottes. Mein Hirte, sagt Gott. Das ist Jesus, das ist kein anderer. Das Schwert soll gegen ihn erwachen und ihn schlagen, dass er stirbt. Das war Gottes Wille, dass er uns erretten kann. Und die Schafe werden sich zerstreuen. Ich will meine Hand den Geringen aber zuwenden. Das finde ich so schön, dass Gott das macht. Er tut seine Hand denen, die eben doch an den Messias geglaubt haben, aber in der Minderheit sind und von den anderen bedrückt werden. Denen wird er sich zuwenden, denen wird er helfen. Also hier redet Gott und er redet von seinem Hirt. Da geht es jetzt klar um den Messias. Ja. Zwei Drittel werden ausgerottet. Wir wissen, dass den Juden in dieser Weltgeschichte schon sehr oft sehr Schweres passiert ist. Schon im Jahr 70 nach Christus, bei der Eroberung von Jerusalem und Israel durch die Römer damals, 70 nach Christus, unheimlich viele Tote hat es gegeben und viele, viele Juden sind versklavt worden. Im Zweiten Weltkrieg durch Hitler und in Zukunft durch sämtliche Armeen, die werden Jerusalem angreifen bei dieser Schlacht von Armageddon. Und doch soll ein Drittel gerettet werden. Und dann hat es mich gleich gerade wieder ein bisschen erschüttert. Was sagt jetzt Gott über das letzte Drittel? Dieses letzte Drittel will ich ins Feuer bringen und es läutern, wie man Silber läutert. Und ich will es prüfen, wie man Gold prüft. Warum jetzt noch eine solche Läuterung? Ich denke, da gibt es Hebräer, Antwort darauf, stell aus dem Hebräerbrief, denn jene, unsere Väter, haben uns für wenige Tage gezüchtigt, das ist übrigens heute nicht mehr so modern, dass man seine Kinder züchtigen würde, aber man probiert sie gleich noch zu erziehen. Aber sie machen es nach ihrem Gutdünken, so wie es ihnen richtig erschien. Er, Gott aber, zu unserem Besten, damit, immer wenn damit kommt, kommt etwas Wichtiges, wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Also die Läuterung ist nötig. Dass wir geheiligt werden, Gott ähnlicher dürfen werden. Dass wir wirklich unser Leben ihm ganz hergeben. Auch vertrauen, wenn wir es nicht ganz verstehen. Und das gibt trotzdem Frieden. Eine friedsame Frucht von der Gerechtigkeit. Mir gefällt ja der Vers im 2. Petrus, ist der, glaube ich. Wir aber erwarten nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, auf denen Gerechtigkeit wohnt. Haben wir jetzt noch nicht. Könnt in die Welt raus und in die Politik und in die Wirtschaft schauen, wo ihr wollt. Gerechtigkeit ist ein seltenes Gut. Aber das soll einmal regieren auf dieser Erde. Das wird schön sein. Durch das müssen wir geübt sein. Geben zu, ich übe nicht gern Läuterung. Wenn es mich bricht, das ist schwer. Das ist immer hart, wenn man merkt, ja, da habe ich schon noch Ecken und Kanten und die sollten noch weg. Und, das ist manchmal hart. He? Aber wir wollen Gott arbeiten und ihn machen, denn er meint es gut. Das ist übrigens auch so einer von meinen Lieblingsversen, Psalm 86, 5. Denn du, Herr, bist gut und vergibst gern. Und du bist reich an Gnade für alle, die dich anrufen. Ja, anrufen müssen wir den Herr. Er ist reich an Gnade, es hat genug. Es hat Gnade für alle. Wir reden hier also heute in diesem Kapitel von zwei Tatsachen. Sünde und Unreinheit wird vergeben. Das ist grossartig. Ja, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Sünde wird vergeben. Es gibt die Möglichkeit, die Quelle ist eröffnet gegen Sünde und Unreinheit. Und der gute Hirt hat sein Leben daran gegeben, damit uns vergeben werden kann, wie es im Vers 7 steht. Aber Sünde und Unreinheit müssen ausgerottet werden, müssen weg. Die Namen der Götzen müssen weg. Die Propheten, die falsches Zeug sagen, müssen weg. Und wir müssen wählen. Was wähle ich? Vergebung oder Auflehnung gegen Gott. Wenn ich Vergebung wähle, muss ich auch einverstanden sein. Sünde lasse sein. Und jetzt kommt zweimal ein «Ich will». Das ist auch so sehr schön, das, was die Lüterung dann eben tatsächlich bewirkt, nebst dieser friedvollen Frucht der Gerechtigkeit. Dann wird das Volk und werden wir seinen Namen wirklich anrufen, in Wahrheit. Dann wird uns das wertvoll. Es wird es drängt uns, dass wir ab und zu einfach wirklich den Namen des Herrn anrufen. Und er will uns schon antworten. Wie gesagt, nicht immer sofort, manchmal anders als wir hoffen, aber er wird antworten. Warum? Er will antworten. Und er will sagen, das ist mein Volk. Die da die Vergebung angenommen haben. Und die jetzt in meinem Namen mich anrufen, das ist mein Volk. Und wir werden es dann merken und werden sagen, jawohl, der Herr ist unser Gott. Auch wenn ich ihn nicht immer verstehe, nein, schon nicht. Wisst ihr noch, wie der Zacharia anfängt. Ganz am Anfang. Kapitel 1, Vers 3. Oh, ich bin natürlich im Haggai, das stimmt's nicht. Darum sollst du zu ihnen sagen, das hätte der Zacharia als erstes müssen sagen, so spricht der Herr der Heerscharen. Kehrt um zu mir, spricht der Herr der Heerscharen. So will ich mich zu euch kehren, spricht der Herr der Heerscharen. Es ist ganz klar, wer als rettet, der allmächtige Gott. Kehrt um zu mir, darum schicke ich Gericht, weil ich euch rufe zu mir. Ich will euch nicht plagen, ich rufe euch zu mir, ich bin gut. Kommt doch zu mir, kehrt um, dann will ich mich zu euch kehren. Ich will euch ja segnen, kommt doch. Ja. Gott will retten, man sieht das auf ganz verschiedene Art und Weise, gerade in der Endzeit. Einerseits durch sein Volk, das immer noch existiert und zum Ärger von sehr vielen Menschen sogar noch in seinem eigenen Land, in Israel. Das will man wegnehmen. Das ist ja haarsträubend, wenn ihr die Flächenverhältnisse anschaut von allen arabisch-islamischen Ländern dort ringsum und nachher Israel, dass die überhaupt noch den Magen haben, Israel zu sagen, ihr müsst uns den Gazastreifen und das Westjordanland auch noch geben. Das ist so etwas von hirnrissig. Das allerkleinste Land, das es gibt, sollte jetzt noch Land abgeben für die, die sowieso ertrinken in ihren Wüsten, weil sie so viel Land haben, die können es gar nicht bebauen. Aber das von Israel weiss ich auch noch. Warum? Sie wollen Israel weghaben. Das ist der einzige Grund. Aber Gott hat sein Volk wieder hergeführt. Heute haben wir von Alia gehört. Tatsächlich, die machen Alia, sie kommen heim. Das ist wahrscheinlich eines der wenigen oder das einzige Volk auf der Welt, wo, wenn sie Krieg haben, kommen die Leute heim. Können helfen, die wollen zurück in ihr Land. Jetzt wird es in allen anderen Ländern schwer für Juden, sie wollen zurück. Ja. Und nachher gibt es Zeichen, Wehen, vor dieser Trübsalszeit. Man sieht Wehen. Waldbrände, immer wie mehr, wie grösser, unheimlich. Erdbeben, gäng wie mehr, ein bisschen stärker. Kriege, wieso? Wieso hören sie nicht auf? Immer wie mehr so Sachen. Naturkatastrophen, Seuchen, Zeug. Ja, es kommt. Gott ruft. Und dann plötzlich wird es, nach meinem Verständnis, den Drücken geben. Das löst ja das Chaos aus. Das muss grauenhaft sein. Stellt euch mal vor, die gerade am Auto fahren sind, dann werden sie entrückt. Und jetzt fährt das Auto weiter, aber wahrscheinlich nicht mehr sehr weit. Irgendwo gibt es Unfälle. Es gibt auch einen Tonnenweis-Unfall. Und dann bringt man die Leute ins Spital. Das heisst, man will, aber da sehr viel Pflegepersonal ist gläubig. Die fehlen plötzlich. Und die Polizisten haben es auch gläubig. Die fehlen viel, die jetzt herren und das Zeug regeln. Es ist niemand mehr da, wo, oder nicht mehr genug. Es sind einfach zu wenige Leute, die jetzt noch helfen könnten und eingreifen können. Was ist passiert? Und es fehlen Leute. Viel. Was jetzt? Und dann kommen 144'000 Juden. 12'000 aus jedem Stamm. Missionare, die evangelisieren die ganze Welt. Die Welt wird wahrscheinlich bös verrückt über die 144'000, aber sie können gar nichts machen. Die haben einen Stempel von Gott, man kann nichts machen. Und die werden das Evangelium verkünden. Wer will, kann sich immer noch bekehren. Und dann sind noch zwei Zeugen in Jerusalem, die so Wunder machen. Und die kann man auch nicht überwältigen, 3,5 Jahre lang nicht. Und dann kommt der Antichrist und tötet sie. Und die ganze Welt jubelt, weil man sieht es dann überall, im Internet, im Fernsehen und so weiter, oder? Und nach 3 Tagen auferstehen die. Man könnte sich bekehren. Gott ruft. Und dann kommt noch ein Engel, Offenbarung 14, ein mächtiger Engel, fliegt durch alle Himmel und verkündigt allen auf der Erde ein ewiges Evangelium. Gott ruft. Warum? Er will retten. Und dann kommt die Schlacht von Armageddon und sie siegen über sämtliche Armeen und die fragen mich gern, was macht das mit den anderen Leuten? Der tötet hier nicht alle Völker, er tötet die Armeen. Aber eine Armee ist ein kleiner Prozentsatz der Bevölkerung. Was machen die anderen daheim? Oh, unsere Soldaten, unsere Angehörigen, die hier in den Krieg gezogen sind, alle tot. Dann merken sie, es ist gar nicht möglich. Weil Israel ist am Verlieren. 2/3 haben sie schon verloren. Was ist jetzt los? Wieso werden die vernichtet? Kann man sich dann noch bekehren? Jetzt habe ich eine grosse Frage, ich weiß nicht. Ist dann zu spät, plötzlich? Weil die haben das Zeichen vom Tier, das Mahlzeichen vom Tier, haben sie angenommen. Vielleicht gibt es einige, die es angenommen haben, irgendwie, ja, ich wollte einfach kaufen und verkaufen, aber das Tier betet schon nicht an, der Antichrist. Vielleicht werden noch gerettet, ich weiss nicht, ob es dann noch möglich ist, am Schluss. Aber eins weiss ich, jetzt ist es noch möglich. Wenn du zu Gott kommst, jetzt komm. Es könnte irgendeinmal zu spät sein. Gott macht all das, damit sie erkennen, dass ich der Herr bin. Er will sich zu erkennen geben. Er hat es schon beim Pharao versucht, in Ägypten. Der wird erwähnt, das erste Mal, wo Gott sagt, sie sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Da kommt es noch ein paar Mal im Alten Testament und 50 Mal im Prophet Hesekiel. Dass Menschen sollen erkennen, dass Gott der Herr ist. Darum handelt er und darum will er zu den Menschen reden. Gott will retten. Ich schließe. Seinen Namen anrufen. Was wollen wir machen? Treu sein im Gebet. Gott will schon antworten. Und er will sagen, das ist mein Volk. Und wir dürfen sagen, der Herr ist mein Gott. Amen. Beten noch. Ja, Vater im Himmel, danke dürfen wir das auch gemeinsam machen, hier deinen Namen anrufen. Danke dürfen wir es noch in aller Freiheit machen in der Schweiz hier. Danke, gibst du uns die Freiheit noch. Und danke, hast du die Quellen eröffnet gegen Sünde und Unreinheit. Vergebung ist möglich. Du hast den Preis gezahlt am Kreuz von Golgatha. Danke von ganzem Herzen. Ja, wir wollen uns von Sünde distanzieren, was nur geht. Danke, dass wir dürfen erkennen, du willst uns antworten. Du willst sagen, wir seien dein Volk. Und wir dürfen sagen, ja Herr, du bist unser Gott. Hab Lob und Dank dafür. Amen.